Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Schade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können. Die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater. Im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk.
Hallo Axel.
Heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit einem Improvisationsprinzip. Das lautet heute, sei engagiert. Und wir starten mit dem Problem, was ja viele kennen, nämlich der inneren Kündigung, die sehr viele Mitarbeitende ja zum Teil schon ausgesprochen haben. Wir zeigen aber dann auf, wie eigentlich jeder mit Begeisterung seiner Arbeit nachgehen kann und was eben Führungskräfte dafür tun können, dass das auch so ist. Und wir zeigen, dass letztlich eigentlich alles Spaß machen kann, sogar Bedienungsanleitungen oder Kartoffelschälen.
Ja, es ist ja wirklich vertrackt, weil auf der einen Seite wollen Unternehmen engagierte Mitarbeiterinnen, die für das gemeinsame Ziel brennen, die eigene Ideen einbringen, super performen. Und gleichzeitig ist aus der Forschung bekannt, dass Menschen gerne gestalten wollen, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, dass sie neugierig sind und dass es Menschen auch gut geht, wenn sie im Flow sind, also wenn sie etwas tun, Selbstwirksamkeit spüren und auch sehen, dass ihr Tun etwas verändert. Gleichzeitig ist laut der Gallup-Studie die Zahl der Mitarbeiter, die eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen hat, im Jahr 2020 bei 17% gewesen. 83% haben eine niedrige oder keine emotionale Bindung. In früheren Gallup-Studien hieß das noch innere Kündigung. Wenn aber beide Seiten engagierte Mitarbeiter wollen oder sein wollen, was läuft denn da eigentlich so gründlich schief?
Genau das ist die Frage, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Und das sind ja wirklich echt erschreckende Zahlen, die eigentlich jeden, der in Unternehmen Verantwortung hat, zutiefst erschrecken und so richtig durchschütteln sollten. Und man kennt das ja als Führungskraft oder die allermeisten Führungskräfte werden das kennen. Es gibt so die Mitarbeiter, die unglaublich engagiert sind, die sich einbringen, die wirklich Dinge vorantreiben. Aber es gibt eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man das anders dann empfindet als Führungskraft, wo man denkt, ja, die machen irgendwie ja hier irgendwie nur so Dienst nach Vorschrift, sind irgendwie immer so ein bisschen lustlos, wirken vielleicht auch sogar frustriert. Und ja, das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Woher kommt das? Was kann man da machen?
Ja, also wie immer, eigentlich kann man dieses Prinzip unter mindestens zwei Blickwinkeln betrachten. Auf der Ebene der Organisation und aber auch auf der Ebene der einzelnen Menschen. Also welche Haltung nehmen Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte ein und wie fördert das System ihre Potenzialausschöpfung? Und also was die einzelnen Menschen angeht, ist es einfach wirklich also ausreichend beforscht, dass wir Menschen grundsätzlich neugierig, wissbegierig sind, uns begeistern wollen, uns engagieren wollen, teilnehmen wollen, Sinn erleben wollen. Und manchmal oder oft kommen wir dann in Systeme, die uns zum Beispiel durch falsche Strukturen oder Anreize diese natürliche innere Haltung abtrainieren. Und nach meiner Erfahrung sind viele Schulen ein Beispiel für diese Entwicklung. Und dann verlieren wir manchmal den Kontakt zu dieser natürlichen Neugier, zu dem Potenzial und auch zu unserer eigentlichen Begeisterung. Und als erwachsene Menschen ist es dann unsere eigene Verantwortung, diese innere Haltung zu überprüfen. Uns auch zu fragen, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich zur Arbeit? Beschränkt sich unser Engagement oder unsere Begeisterung aufs Wochenende, statt die Energie auch ins Unternehmen einzubringen? Und es ist aber nicht nur im Interesse der Unternehmen, sondern in unserem eigenen Interesse, das anders zu handhaben, weil wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit, in der Firma, und es wäre einfach wirklich vernünftig, diese Zeit zu nutzen und gegebenenfalls auch Risiken einzugehen, um den passenden Job zu finden oder unseren Job halt so zu gestalten, dass er uns Spaß macht. Aber es liegt uns natürlich andererseits, und das ist der zweite Aspekt dabei, total fern, die Verantwortung auf die Mitarbeiter abzuwälzen. Denn die größte Verantwortung für das Engagement der Mitarbeiter hat die Organisation. Ja, Unternehmen und Führungskräfte müssen einfach ein Führungsstil entwickeln und eine Kultur ermöglichen, in dem die Mitarbeiter sich überhaupt erstmal eingeladen fühlen, neue Erfahrungen zu machen, zu lernen und sich aber auch die Firma zu entwickeln. Und jetzt ist es in der Improvisation so, das ist einer der Schlüssel der Improvisation, dass wir halt trainieren, voll engagiert in Situationen reinzugehen, im vollen Wissen, dass wir scheitern werden. Das heißt, wir üben immer wieder mit voller Energie präsent zu bleiben und die Szene, die Situation, die Übung so gut es geht voranzutreiben, im Bewusstsein, dass unser Plan unter keinen Umständen aufgehen wird. Denn es geht eben gerade nicht um Kontrolle, sondern es geht darum, um engagiert weiterzumachen, dran zu bleiben, mit Unvorhergesehenem umzugehen. Und engagiert heißt hier an der Stelle eben auch, geh Risiken ein. Wenn das Risiko, dass etwas nicht klappt, dass etwas anders läuft als erwartet, und dann mit vollem Commitment wirklich trotzdem weiterzumachen.
Genau richtig. Und das stammt ja eben aus der Überzeugung, dass eben alle Menschen aus sich selbst heraus motiviert sind. Also diese Begeisterungsfähigkeit mitbringen und Potenzial mitbringen, was sie dann ausschöpfen können. Und die Frage ist ja dann, wie kommt man dahin? Und ja, du hast diese zwei Ebenen schon angesprochen. Die Eigenverantwortung, ja, wo man auch vorsichtig sein muss, wie du gesagt hast, dass man das nicht einfach abwälzt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber natürlich ist jeder selber für sein Leben verantwortlich und muss schauen, ja, wenn ich weiß, was mich motiviert, was mich antreibt, was ich gut finde, was ich gut kann, wie kann ich meine Arbeits- und Lebenssituation eben danach ausrichten? Da geht's dann auch weniger um das Ziel, in der Improvisation beispielsweise einer Szene, dass man ein Ziel mit einer Szene verfolgt, oder eben der Arbeit, also beispielsweise ich will mit meiner Arbeit Geld verdienen, das ist es eben nicht, sondern es geht wirklich um den Spaß am Tun im Moment. Und Führungskräfte, eben auf dieser anderen Ebene, sind aus unserer Sicht angehalten, dabei zu helfen und vor allem eben auch Hürden und Barrieren aus dem Weg zu räumen. Also die klassische Denkweise ist ja oft noch so, dass man Menschen motivieren kann. Also, dass man sie dazu bringen kann, das ist so ein althergebrachtes Verständnis, etwas zu tun, was sie aus sich heraus gar nicht selber tun würden. Und dann geht das nur über Geld oder Regeln, Druck, Anweisungen, die man gibt, wie im Militär. Als Führungskraft sollte man sich aber viel eher fragen und besser dann eben auch die Mitarbeitenden auch fragen, wozu hast du Lust, was machst du gerne, was kannst du gut? Und dann genauso wichtig, was hält dich davon ab, was stört dich, was macht dir das Leben schwer und wie kann ich dir dabei helfen? Wenn man im Großraumbüro arbeitet und Leute sagen, ich kann mich da nicht so gut konzentrieren, ich möchte gern von zu Hause arbeiten, dann auch zu sagen, ja, das ist doch kein Problem. Solange du dann die Dinge mit einer Begeisterung machen kannst, weil dir diese Hürden aus dem Weg geräumt werden, dann sind wir als Führungskräfte angehalten, das zu tun, um den Leuten eben in ihrer Begeisterung nicht im Weg zu stehen.
Ja, das ist tatsächlich einfach das, der Gedanke von, also wie Motivation eigentlich funktioniert, ist, dass wir, wenn wir uns nur darauf beschränken als Führungskräfte, die Menschen nicht zu demotivieren, dann kommt der Rest normalerweise von alleine. Und es ist ja einfach so, wenn wir über einen längeren Zeitraum unengagiert, uninspiriert Dienst nach Vorschrift machen oder mit Tätigkeiten irgendwie befasst sind, die uns überhaupt nicht berühren, dann ist das für das Unternehmen nicht gut. Die Mitarbeiter haben aber nicht nur keinen Spaß, sondern diese Art von Tätigkeit macht auf Dauer krank. Also sowas wie Mutlosigkeit, Hilflosigkeit, Depression, Burnout ist dann eine natürliche Folge. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass wir Menschen, und auch das ist inzwischen wirklich sehr gut beforscht, bis ins hohe Alter lern- und entwicklungsfähig sind. Es gibt dafür aber eben eine zentrale Bedingung. Und hier beziehe ich mich auf die Forschung von Gerald Hüther. Die Veränderung von Netzwerken im Gehirn muss von innen herkommen und es muss einem sozusagen unter die Haut gehen. Das heißt, im Gehirn müssen die emotionalen Zentren aktiviert werden. Und das passiert aber nur dann, wenn etwas begeistert. Und dann geschieht Folgendes. Nervenzellgruppen im Mittelhirn werden aktiv und schütten neuroplastische Botenstoffe aus. Und die wirken wie Dünger, der die Umbauprozesse anstößt und unterstützt. Das Tolle ist also, der Mensch kann bis ins hohe Alter neue neuronale Netzwerke aufbauen. Das Dumme, vor allen Dingen für Führungskräfte der alten Schule, lautet aber, ist aber, wenn diese Begeisterung nicht zustande kommt, dann passiert nichts. Und früher hat man halt geglaubt, man muss halt als Chef den Mitarbeitern drohen, sie zu Fortbildungen schicken, ihnen Belohnung versprechen. Das ist aber unsinnig, weil wie die Neurowissenschaften zeigen, müssen wir es den Mitarbeitern ermöglichen, neue Erfahrungen zu machen, die sie emotional berühren, damit dann die alten Erfahrungen gewissermaßen überschrieben werden.
Ganz genau richtig. Und diese Begeisterung, von der du sprichst, die eben diese Voraussetzung ist, die aus dem Inneren kommen muss, da gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt, wie ich finde, die kann eben nur im Moment entstehen, im Hier und Jetzt. Und ja, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wir leben in einer Welt, privat genauso wie beruflich, die sich ständig und ja, gefühlt zumindest, immer rasanter verändert. Zum Teil gibt es dann diese Haltung, mit der man diesem Thema entgegengeht, dass das ein Problem ist, das man lösen muss. Und da kommt auch dieser Modebegriff Change Management her. Also da gibt es eine Veränderung und die muss man managen und dann ist gut. Aber das Gegenteil ist eigentlich richtig. Man muss diese Veränderung einfach als einen permanenten Zustand sehen und akzeptieren. Ja, nicht zu denken, ja, gerade ist es ein bisschen schwierig und unangenehm, da gibt es ja auch Veränderungen, ist immer unangenehm. Aber wenn wir das unter Kontrolle haben, da gibt es so einen fiktiven Endzustand, den man anstrebt, dann wird alles richtig super und dann wird die Arbeit auch wieder unglaublich Spaß machen. Müssen wir nur noch ein bisschen Geduld haben. Aber nein, also wir brauchen diese Freude jetzt, sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen die in diesem Moment, bestenfalls in jedem Moment. Und das gelingt eben, wenn wir nicht auf einen diesen imaginären Zustand hinarbeiten, sondern im Hier und Jetzt engagiert sind, eine Begeisterung entwickeln an dem, was wir gerade in diesem Moment tun. Und dann fühlen wir uns im Moment lebendig. Und wenn das, wenn wir das hinbekommen und das jeder für sich macht und Führungskräfte eben helfen, das für ihre Mitarbeitenden zu ermöglichen, dann ist auch die Organisation lebendig. Sonst ist sie tot.
Ja, und wie immer in unseren Podcast-Folgen haben wir auch heute eine kleine Impro-Übung, die wir hier gewissermaßen live vorführen. Und zwar heute nennt sich das Gefühlskreis. Und da werden wir zeigen, dass man letztlich, wenn man mit Emotion, Engagement, Begeisterung in irgendein Thema reingeht, dass jedes Thema emotional und interessant sein kann. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Staubsauger beschäftigen. Denn wir werden eine Staubsauger-Gebrauchsanleitung uns gegenseitig erklären und vortragen. Und wir geben uns gegenseitig interessante Gefühle, mit denen wir da reingehen in dieses Thema. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, welches Gefühl ich gleich haben werde.
Ja, ich freue mich da auch richtig drauf, jetzt hier mit dir diese Anleitung vorzutragen. Und ich habe mir auch ein sehr schönes Gefühl für dich überlegt. Ich möchte, dass du deinen Teil mit sehr großem Optimismus vorträgst. Du bist sehr optimistisch.
Okay, ja. Ach, das ist schön, ja. Und dann mache ich was Schönes für dich auch. Es gibt eine Positivliste mit Gefühlen, wo wir reingeguckt haben. Und für dich habe ich jetzt das schöne Gefühl erleuchtet.
Endlich, das wollte ich immer schon mal sein. Sehr gut, okay.
Auf Zuruf erleuchtet.
Ja.
Also ich muss sagen, ich hab ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Mhm, also ich freue mich. Ja, das ist, glaube ich, wirklich, 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 wirklich gutes Gerät, weil da steht ja auch vor dem ersten Gebrauch, ne? Da steht erstmal Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.
Ja.
Und das ist einfach schon ein schönes Wort, finde ich.
Auf jeden Fall, weil da steckt die Ruhe schon drin. Der Handgriff, das praktische Anfassen, das Tun und das Rasten. Diese Dualität wird da abgebildet. Und ich finde, diese Dinge zu finden in den alltäglichen Dingen, das ist doch das, was unser Leben so lebenswert macht.
Ja, das hast du schön gesagt, finde ich. Aber weißt du, was auch schön ist, das sehe ich jetzt gerade erst, da steht Zubehörfach öffnen. Das heißt ja, es gibt ein Zubehörfach. Ich meine, ist das nicht toll? Also ich meine, das sind ja ganz andere Möglichkeiten. Fugendüse und Polsterdüse in das Zubehörfach im Gerätedeckel einsetzen. Ich meine, das heißt ja, es gibt eine Fugendüse und eine Polsterdüse. Das wird super. Das wird, ich meine, damit kann man ja wirklich alles machen. Damit kann man alles saugen. Da kann man in jede Fuge reinsaugen mit einer Extradüse und so weiter. Das ist doch toll, oder?
Das ist toll. Und genau das ist es doch eigentlich. Eine Fugendüse für die Fugen, eine Polsterdüse für die Polster. Damit sind wir gerüstet. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir dann noch den nötigen Saugschlauchstutzen haben und ihn einfach einrasten in die Saugöffnung im Deckel, dann steht eigentlich der Inbetriebnahme kaum noch etwas im Weg.
Ja, und dann, ich sag mal, Inbetriebnahme B, beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen. Das gibt mir ein so gutes Gefühl, ja? Dass sie, die haben da wirklich Rastnasen dran gebastelt, was auch immer das ist, aber es ist einfach, es ist da. Und man kann es zusammendrücken.
Ja.
Ich meine, ich wär nicht überrascht, wenn dieses Gerät noch ganz andere Sachen könnte, außer Staubsaugen.
Das würde mich auch nicht überraschen. Und hör zu, zum Lösen der Verbindung, Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen. Lösen der Verbindung. Auch das ist wichtig, das Loslassen. Das steckt mit hier drin. Wir sind vorbereitet, wir haben Rastnasen zusammengedrückt, wir haben geruht, wir sind ins Tun gekommen und dann werden wir die Verbindung auch wieder lösen. Und auch das ist Teil unserer Arbeit mit diesem Staubsauger.
Ich habe ein so gutes Gefühl.
Ich auch. Ja, nach dieser Live-Übung wollen wir natürlich auch wie immer noch so ein bisschen versuchen, die eine oder andere Anleitung zu geben, wie man das für sich selber in den Alltag überführen kann und auch in die Organisation. Und ja, jeder Einzelne kann natürlich auch schauen, wie kann ich diese Begeisterung entwickeln. Und eine schöne Übung ist eigentlich, wenn man sich Dinge anschaut, Aufgaben, kann privat oder beruflich sein wieder, auf die man eigentlich keine Lust hat. Und ein interessanter Ansatz gedanklich ist da einfach, sich da ein Beispiel zu nehmen, sagen, das ist eigentlich was, oh, das mache ich immer total ungern, im Haushalt zum Beispiel oder sowas. Und sich dann aber zu überlegen, was sind eigentlich die Hürden? Ich bin dann immer inspiriert von diesem Nudge-Ansatz, also dieser Theorie aus den Behavioral Economics, der Verhaltensökonomie, ist vor einigen Jahren ja sehr prominent geworden durch das gleichnamige Buch von Richard Thaler und Cass Sunstein, nämlich eben zu gucken bei Aufgaben oder bei Sachen, die man erreichen möchte, nicht nur wie kann man das sozusagen sich dazu motivieren, sondern was hält eigentlich einen davon ab? Wir haben ja im Vorgespräch, habe ich dir ja auch diese kleine Geschichte erzählt, dass ich gemerkt habe, das hat mich lange Zeit immer total genervt, wenn ich Dinge irgendwie hier bei mir zu Hause ausdrucken oder scannen musste. Das lag aber einfach daran, dass der Drucker, den hatten wir einfach nach unserem Einzug hier in die Wohnung irgendwo hingestellt und gesagt, da steht er jetzt erstmal und dann gucken wir mal. Das war ein völlig bescheuerter Platz, der dazu geführt hat, dass ich immer mich mit dem Laptop vor den Drucker auf den Boden setzen musste und den einstöpseln und dann da Sachen ausdrucken und so. Also total blöd. Und ich bin erst neulich darauf gekommen, das mal so ein bisschen umzubauen. Und seitdem ist das ganze Problem gelöst. Und sowas, ne, also die typischen Sachen sind ja immer irgendwie Sport treiben oder sich um, weiß ich nicht, die Altersvorsorge kümmern, so Finanzthemen, Steuererklärung oder sowas. Und da kann man einfach mal gucken, was sind denn die Sachen, die es mir leichter machen würden, dafür wirklich eine Begeisterung zu entwickeln.
Ja, und es ist ja tatsächlich, sich Sachen wirklich anzueignen und selber zu gucken, okay, was könnte mich daran berühren, macht es wirklich einfach einfacher. Auch Sachen, wo man vielleicht einen inneren Widerstand hat. Was man auch gut ausprobieren kann zum Beispiel, ist so eine wirklich total normale, stumpfsinnige Haushaltstätigkeit zum Beispiel. Also einfach mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt, mit so einer inneren Haltung von totalem Engagement daran zu gehen. Für mich ist das beste Beispiel immer Kartoffeln schälen. Also wirklich so eine Haltung von mit hundertprozentigem Commitment Kartoffeln schälen. Also sich für jede einzelne Kartoffel zu begeistern, wirklich genau zu gucken, jede Einkerbung, jede Maserung der Schale und die Bewegung des Schälens wirklich total bewusst wahrzunehmen, klingt erstmal schräg, ist aber wirklich eine interessante Erfahrung. Und um nochmal weitere Beispiele zu geben, was man auch in der Organisation anwenden kann, weil diese Kartoffelübung oder, ne, Apfelschälen, was weiß ich, solche Sachen. Das sind da einfach Beispiele für eine bestimmte Art von Achtsamkeitspraxis. Und Achtsamkeit macht uns entgegen der landläufigen Meinung oftmals überhaupt nicht langsamer, sondern im Gegenteil präsenter und fokussierter. Das heißt, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter unterstützen bei innerer Arbeit durch Coachings, Achtsamkeitsworkshops, Selbstreflexion, einfach ihre innere Haltung zu reflektieren, dann ist es nach unserer Ansicht äußerst sinnvoll, weil die innere und die äußere Haltung bedingen sich gegenseitig. Jetzt gibt es natürlich aber auch immer Sachen oder Aspekte, die uns, also auch wenn das alles sehr gut klingt möglicherweise, die uns aber irgendwie innerlich daran hindern, das sowas zu machen. Und das wäre zum Beispiel dann sowas wie, dass wir Menschen einfach dazu neigen, in der Zukunft oder der Vergangenheit zu leben. Aber alle Denkmuster, die dazu führen, dass wir was in die Zukunft verschieben, sind Hindernisse auf dem Weg, dass wir ein erfülltes Jetzt haben. Das heißt, dieses, was wir gerne machen, sowas wie sich aufs Wochenende zu freuen, weil da ist dann das Eigentliche. Statt einfach jetzt in diesem Moment zu sagen, ich mache das, was ich jetzt mache, wirklich einfach voll engagiert und voll präsent. Und dadurch fühlt sich dann aber auch wirklich anders an und macht einfach mehr Spaß. Aber das ist wirklich nicht einfach, dieses im Jetzt sein.
Definitiv nicht. Und auch aus der Sicht von Führungskräften gibt es ja diese Hürden. Und ich hatte das eingangs ja auch schon mal angesprochen. Eine Hürde ist eben dieses falsche Verständnis von Motivation als etwas, das man herstellen muss oder überhaupt auch nur herstellen kann. Und richtig ist, dass die Motivation immer schon da ist in den Menschen.
Und es ist ja nach unserer Erfahrung auf jeden Fall so, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig an der Stelle, Menschen brauchen Arbeit, einfach um sich mit dem, was sie können, in menschliche Gemeinschaften einzubringen. Wir wollen ja dazugehören, wir wollen auch gebraucht werden. Und wenn das in einem Unternehmen möglich ist, dann geht es den Mitarbeitern besser, und Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, leisten nicht einfach nur mehr, sondern sorgen natürlich auch für das Weiterkommen und die Weiterentwicklung des Unternehmens.
Genau, richtig. Und was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, dass dieser Podcast auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie man Dinge engagiert machen kann, weil wir zumindest aus uns heraus immer mit großer Motivation da reingehen, und wir hoffen natürlich, dass das auch so rüberkommt und dass Sie sich auch heute haben vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von uns. Das würde uns freuen, und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn Sie uns vielleicht auch abonnieren, liken und so weiter, und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns jetzt schon.
Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.